Am 20. Oktober 1971 verlieh das norwegische Nobelkomitee den Friedensnobelpreis an Bundeskanzler Willy Brandt für, wie es in der Begründung heißt, seinen Beitrag zur Stärkung der Möglichkeiten für eine friedliche, sondern in der ganzen Welt. Brandt habe als Chef der Bundesregierung und im Namen des deutschen Volkes zur Versöhnung zwischen Völkern, die lange Feinde gewesen waren, seine Hand gereicht. Am 10. Dezember nahm der Bundeskanzler in einer Feierstunde in der Aula der Universität Oslo Urkunde und Goldmedaille aus der Hand der Vorsitzenden des Nobelkomitees, Frau Lortingspräsidentin Åse Lyoness, entgegen. In ihrer Laudatio sagte Frau Lyoness unter anderem: Das Nobelkomitee des norwegischen Storting hat in diesem Jahr beschlossen, den Friedenspreis einem Mann zu verleihen, der im Laufe eines aktiven politischen Lebens das Friedensideal zu seinem Leitstern gemacht hat. Bundeskanzler Willy Brandt.
Det norske Stortings Nobelkomité har i år valgt å gi fredsprisen til en mann som gjennom et aktivt politisk liv har hatt fredsidealet som sin ledestjerne. Forbundskansler Willy Brandt.
Zum Abschluss der Laudatio sagte Frau Lyoness:
Men menneskene, de kan ikke leve uten håp og uten tro. Derfor
Ohne Hoffnung und ohne Glauben können die Menschen jedoch nicht leben. Deshalb möchten wir hoffen und glauben, dass die Hand der Versöhnung, die Willy Brandt über alte feindliche Grenzen hinaus ausgestreckt hat, mit dem gleichen Geist des guten Willens entgegengenommen wird. Wenn diese Hoffnung auf Frieden in Erfüllung gehen wird, wird Willy Brandt in unserer Geschichte als Deutschlands großer Friedens- und Versöhnungskanzler weiterleben. Den Preis überreichte Frau Lyoness mit folgenden Worten.
Ich bitte Sie, Herr Bundeskanzler Willy Brandt, das Diplom und die Goldmedaille des Nobel-Friedenspreises für 1971 entgegenzunehmen.
Bundeskanzler Brandt sagte in seiner Dankesansprache unter anderem:
Königliche Hoheiten, Frau Vorsitzende, Exzellenzen, meine Damen und Herren, die hohe Ehre der Preisverleihung kann gewiss nur als eine Ermutigung meines politischen Strebens verstanden werden, nicht als ein abschließendes Urteil. Ich nehme diese Auszeichnung an, im Gefühl der Verbundenheit mit allen, an welcher Stelle auch immer, die sich mit der ihnen gegebenen Kraft bemühen, ein Europa des Friedens zu organisieren und europäische Solidarität für den Weltfrieden einzusetzen. Sie werden es richtig auffassen, verehrte Anwesende, wenn ich sage, wie sehr mich in diesen Tagen und Wochen gefreut hat, dass viele, nicht nur in meinem Land, dies als etwas begreifen, was sie alle mit angeht. Und wenn ich dies hinzufügen darf, wie viel es mir bedeutet, dass auf meine Arbeit im Namen des Deutschen abgehoben wurde. Dass es mir also vergönnt war, nach den unauslöschlichen Schrecken der Vergangenheit den Namen meines Landes und den Willen zum Frieden in Übereinstimmung gebracht zu sehen. Verbrüderung der Völker, und davon ist im Testament die Rede, Verbrüderung der Völker ist gleichwohl eine Formel, die uns grausam darauf hinweist, dass auch Kain und Abel Brüder waren. Dies gilt es bei aller Zuversicht in Erinnerung zu behalten. Aber Abbau der Spannungen, Zusammenarbeit der Völker, Reduzierung der Truppen und Kontrolle der Rüstungen, Partnerschaft mit den bisher Benachteiligten, gemeinsamer Schutz gegen die gemeinsame Gefahr des Untergangs, das muss möglich sein. Daran müssen wir arbeiten. Mir steht kein Urteil darüber zu, ob das Nobelkomitee die richtige Wahl getroffen hat. Man muss nur wissen, politisches Träumen kann ich mir kaum noch leisten und mit der Arbeit möchte ich noch nicht aufhören. Der Friedensnobelpreis ist die höchste, aber auch die am meisten verpflichtende Ehrung, die einer Frau oder einem Mann in politischer Verantwortung zuteil werden kann. Ich bedanke mich aufrichtig und will alles tun, um in meiner weiteren Arbeit dem nahe zu kommen, was viele von mir erwarten. Vias etes tu prispo, at deia prövero foistan, ikke bare blir forstått, men også får verdifull støtte i Norge og i Norden.
Am nächsten Tag hielt der Bundeskanzler in der Aula der Universität Oslo den Festvortrag über Friedenspolitik in unserer Zeit. Er führte unter anderem aus.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, der Friedensnobelpreis 1971 ist einem aktiven Politiker zuerkannt worden, also kann nur sein weitergehendes Bemühen nicht eine abgeschlossene Leistung gewürdigt worden sein. Meine Grundsätze will ich gerade jetzt deutlich unterstreichen. Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Es geht darum, Kriege abzuschaffen, nicht nur sie zu begrenzen. Kein nationales Interesse lässt sich heute noch von der Gesamtverantwortung für den Frieden trennen. Jede Außenpolitik muss dieser Einsicht dienen. Als Mittel einer europäischen und weltweiten Sicherheitspolitik hat sie Spannungen abzubauen und die Kommunikation über die Grenzen hinweg zu fördern. Wie man den Krieg wehren kann, ist eine Frage, die zur europäischen Tradition gehört. Europa hat stets Grund genug gehabt, danach zu fragen. Der Politiker, der im täglichen Widerstreit der Interessen der Sache eines gerechten Friedens zu dienen sucht, zehrt von den ideellen Kräften, die die Generationen vor ihm ausgefarmt haben. Bewusst oder unbewusst wird er von ihnen geleitet. Unsere ethischen und sozialen Begriffe sind durch zwei Jahrtausende Christentum vor- und mitgeprägt. Und das heißt, trotz vieler Verirrungen unter dem Feldzeichen des Bellum Justum, des gerechten Krieges, immer wieder neue Versuche und Anstrengungen, um zum Frieden auch auf dieser Welt zu gelangen. Unsere zweite Quelle ist der Humanismus und die mit ihm verbundene klassische Philosophie. Eine dritte starke Quelle ist aus meiner Sicht der Sozialismus. Mit seinem Streben nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit im eigenen Staat und darüber hinaus und mit seiner Forderung, dass die Gesetze der Moral nicht nur zwischen einzelnen Bürgern, sondern auch zwischen Völkern und Staaten gelten sollen. Friedenspolitik ist eine nüchterne Arbeit. Auch ich versuche, mit den Mitteln, die mir zu Gebote stehen, der Vernunft in meinem Lande und in der Welt voranzuhelfen. Jener Vernunft, die uns den Frieden befiehlt, weil der Unfriede ein anderes Wort für die extreme Unvernunft geworden ist. Krieg ist also nicht mehr die Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio. Auch wenn das noch nicht allgemeine Einsicht ist, ich begreife eine Politik für den Frieden als wahre Realpolitik dieser Epoche. Ich sage hier wie zu Hause, ein guter Deutscher kann kein Nationalist sein. Ein guter Deutscher weiß, dass er sich einer europäischen Bestimmung nicht versagen kann. Durch Europa kehrt Deutschland heim zu sich selbst und den aufbauenden Kräften seiner Geschichte. Meine Damen und Herren, unter der Drohung einer Selbstvernichtung der Menschheit ist die Koexistenz zur Frage der Existenz überhaupt geworden. Koexistenz wurde nicht zu einer unter mehreren akzeptablen Möglichkeiten, sondern zur einzigen Chance zu überleben. Womit hatten wir es in den letzten 25 Jahren in Europa vor allem zu tun? Einmal mit einem imponierenden Wiederaufbau, zum anderen mit fortgesetzten Spannungen. Der Ost-West-Konflikt, dessen Ursachen im Wesentlichen nicht im Westen lagen, hat viele Kräfte gebunden. Ich habe diese ganze Zeit am Schnittpunkt Berlin intensiv miterlebt. Und lassen Sie mich gleich hinzufügen, ich habe meine Aufgabe dort gerade in den, wenn man so will, sehr militanten Jahren immer auch in ihrer friedenssichernden Wirkung gesehen. Es war und ist meine Überzeugung, hätte sich der Westen aus meiner Stadt vertreiben lassen. Wäre dies nicht nur ein Unglück für die unmittelbar betroffenen Menschen gewesen, nicht nur ein schwerer Schaden für die Bundesrepublik Deutschland, Westeuropa und die Vereinigten Staaten, sondern es hätten sich daraus mit großer Wahrscheinlichkeit sehr gefahrvolle Konsequenzen für den Frieden ergeben. So war es nicht nur bei Stalins Blockade 1948, sondern auch nach Chruschtschows Ultimatum 1958. Als Berliner Bürgermeister habe ich erfahren, wie zugespitzte Lagen auf unser Denken einwirken. Ich habe dabei auch gewusst, dass Standhaftigkeit dem Frieden dient. Über die Krisenjahre 1961 und 1962 ist viel geschrieben worden. Vielleicht kann ich ein paar zusätzliche Hinweise geben. Der Bau der Mauer im August 1961 in Berlin hatte eine Seite, die am stärksten ins Auge fiel, die absurde Zeilung dessen, was vom Gesamtorganismus einer Millionenstadt intakt geblieben war, mit all den beklagenswerten Folgen, die sich daraus für die Menschen ergaben. Daneben gab es die weltpolitische Seite dieses tiefen Einschnitts. Die Westmächte standen ohne Schwanken zu ihrem Schutz für West-Berlin. Aber sie fanden sich wohl oder übel damit ab, dass ihr Gegenpart allein über Ost-Berlin verfügte. Kein Vier-Mächte-Status änderte etwas daran, dass die Mauer zur Trennungslinie zwischen den atomar gerüsteten Supermächten geworden war. Und niemand, der Verantwortung trug, hat verlangt, die Westmächte sollten militärische Macht einsetzen und einen Krieg riskieren, um ihren Anteil an einer ursprünglich gemeinsamen Verantwortung zu wahren. Leidenschaftliche Proteste waren berechtigt, auch notwendig, aber sie änderten nichts an der Lage. Die Mauer blieb, man musste mit ihr leben und ich habe sogar Polizei aufbieten müssen, damit junge Demonstranten nicht in ihr Unglück rannten. Die Behinderungen auf den Zufahrtswegen nach Berlin blieben. Der Graben, der Deutschland trennte, von Lübeck bis zur tschechoslowakischen Grenze blieb und wurde tiefer. Das Spiel mit den Trümpfen, die keine sind, wie Golomann formuliert hat, änderte nichts. Man musste die politischen Möglichkeiten neu durchdenken, wenn man für die Menschen etwas erreichen und den Frieden sicherer machen wollte. Die Kuba-Krise zeigte, dramatischer und mit höherem Einsatz, die Abgrenzung und die sich wandelnden Beziehungen zwischen den Atomgiganten. Meine Damen und Herren, der Einsicht in die Abgründe eines globalen Krieges folgte die Erkenntnis, dass Probleme globalen Ausmaßes uns bedrängen. Hunger, Bevölkerungsexplosion, Umweltgefahren, Abnahme der natürlichen Vorräte. Diese Dimensionen kann nur ignorieren, wer den Untergang dieser Welt akzeptiert oder gar ihn mit Wollust erwartet. Wir bedürfen des Friedens nicht nur im Sinn eines gewaltlosen Zustandes. Wir bedürfen seiner als Voraussetzung für jene rettende Zusammenarbeit, die ich meine. So wie sie den Frieden voraussetzt, so kann sie auch Frieden schaffen helfen. Denn da, wo rettende Zusammenarbeit ist, da ist Friede. Da stellt auch Vertrauen mit der Zeit sich ein. Mein Land ist keine große Macht mehr und kann es nicht mehr sein. Aber eine wirtschaftliche, wissenschaftliche Macht ist es ja wohl. Und ich glaube, ich darf versichern, dass wir alle, worüber sich Regierung und Opposition in Bonn sonst auch streiten mögen, zu einer solchen Zusammenarbeit bereit sind. Jederzeit und überall. Ich habe eben von ein paar Aspekten dessen gesprochen, was man heute Friedensforschung nennt. Der Kalte Krieg mit seiner sterilen Paradoxie, die Grenzen erstarren zu lassen, ohne die Gefahren des Zusammenstoßes zu verhindern, zeigte keinen Ausweg. Man begann, die extremen Gefahren zu kontrollieren, die Spannungen abzubauen. Man lernte in Kuba und Berlin, Konflikte zu beherrschen. De Gaulle und Nixon setzten den Kurs auf Kooperation statt Konfrontation. Brezhnev und Kosygin steuerten auf ihre Weise ein neues Verhältnis zum Westen an. Im Kleinen habe ich vor 8 Jahren als regierender Bürgermeister von Berlin ja erkenntnisgemäß gehandelt, dass kleine Schritte besser sind als keine Schritte. Als damals vor einem Weihnachtsfest Hunderttausende nach Jahren der Trennung ihre Angehörigen besuchen konnten durch Passierscheine, war dies in der Nussschale die Anwendung der Erkenntnis, dass es eine neue, nur scheinbare Paradoxie geben kann, die sich segensreich auswirkt. Durch das Erkennen der Lage, wie sie ist, die Lage zu verbessern. Aktive Koexistenzpolitik darf weder von Furcht noch von Vertrauensseligkeit getragen sein. Ich weiß, dass das westliche Bündnis funktionieren würde. Das potenzielle Gegenüber wird sich darüber keine Illusion machen. Aber auch das fantasielose Prinzip ist abzulehnen, nämlich Staaten unterschiedlicher sozialer und ökonomischer Verfassung könnten nicht ohne ernste Konflikte nebeneinander leben. Wenn das Nebeneinander organisiert ist, sicher durch Ausschluss von Gewalt für alle, dann muss die Organisierung des Miteinander beginnen. Gemeinsame Probleme lösen heißt Bindungen und Verbindungen schaffen durch sinnvolle Kooperation der Staaten über die Grenzen der Blöcke hinweg. Dies heißt Vertrauen schaffen durch praktisch funktionierende Regelungen. Und dieses Vertrauen mag dann die neue Basis werden, auf der alte, ungelöste Probleme lösbar werden. Diese Chance zu nutzen, kann die Chance Europas sein in einer Welt, in der erwiesen ist, dass sie nicht allein von Washington, von Moskau oder von Peking regiert werden kann. So unverkennbar groß das Gewicht der Supermächte ist, so unbestreitbar bleibt, dass gleichzeitig weitere Kraftfelder entstehen. Das Einrücken der Volksrepublik China in die organisierte Staatengemeinschaft bedeutet nach meinem Verständnis keinen Übergang zur Tripolarität. Es gibt mehr weltpolitische Kraftzentren als zwei oder drei. Europa, das seine ungebrochene Lebenskraft nach dem letzten Krieg bewies, hat seine Zukunft nicht hinter sich. Es wird sich im Westen über die Wirtschaftsgemeinschaft hinaus, im Sinne Jean Monnets, in einer Union zusammenfinden, die auch ein Stück weltpolitischer Verantwortung übernehmen kann. Unabhängig von den USA, aber wie ich sicher bin, fest mit ihnen verbunden. Gleichzeitig gibt es Chancen für gesamteuropäische Kooperation und Friedenssicherung, vielleicht so etwas wie eine europäische Partnerschaft für den Frieden. Wenn ich nicht wüsste, welche praktischen und ideellen Hindernisse noch zu überwinden sind, würde ich hier sogar auf Sicht von einem europäischen Friedensbund gesprochen haben.